Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Herr, nun sprich du so, wie es dir gefällt und so, wie es für uns gut ist, so dass es unser Leben aufrüttelt und ja in eine neue Bahn bringt, da, wo du uns haben willst, da, wo du uns sehen willst. Ja, schenk du mir deinen Geist, dass ich so rede, wie es dir gefällt und uns allen, dass wir es so hören und so an- und aufnehmen, wie du es haben willst. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist schon eigenartig, gerade das Abendmahl, das Zentrum, das Herzstück christlicher Gemeinschaft, wird immer wieder zur Bruchstelle eben dieser Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Reformatoren ist daran zerbrochen damals. Damals in 1529 in Marburg, wo sich Zwingli und Luther nicht einigen konnten über das Abendmahlsverständnis. Und zwei Kirchen entstanden sind, zwei reformatorische Kirchen, die es bis heute gibt. Die Gemeinschaft der christlichen Kirchen bricht daran immer wieder auseinander. Bis heute gibt es keine Abendmahlsgemeinschaft mit den Katholiken. An der Frage Wandlung oder nur Gedächtnismahl, Opfermahl oder Gemeinschaftsmahl, Christus leiblich oder symbolisch in Brot und Wein, Wein oder Traubensaft, Gemeinschaftskelche oder Einzelkelch, Auszahlung in den Reihen oder in großen und kleinen Gruppen vor dem Altar, scheiden sich nicht nur in unserer Gemeinde, auch in anderen Gemeinden ja die Geister. Anscheinend aber handelt es sich dabei um eine Fehlentwicklung in der christlichen Gemeinde von Anfang an. Das kann freilich niemals eine Entschuldigung für heutiges Fehlverhalten sein, sondern macht nur manches deutlich. Paulus schreibt, ich kann's nicht loben. Schlimme Zustände waren das schon damals, in Korinth. Kein Funke von geschwisterlichem Teilen. Kein sichtbares Zeichen der Gemeinschaft. Dafür aber betrunkene, gedankenlose Abendmahlsgäste. Einige haben sich den Bauch vollgehauen, andere haben gar nichts gekriegt. Nein, loben kann der Apostel das nicht. Aber aus der Ferne diese schlimmen Zustände ordnen, das kann er auch nicht. Das muss warten, bis er selber nach Korinth kommt. Aber auch mit einem, da reden wir später mal drüber, ist es nicht getan. Paulus tut das, was er in solchen Situationen eigentlich immer tut. Er erinnert an Jesus Christus. Er sagt, schaut auf Jesus Christus, was er gesagt und getan hat. Und so wollen wir den für heute vorgesehenen Predigtext hören. Er steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 23 bis 26. So ein sehr bekannter Text, der in jeder Abendmahlsfeier eigentlich vorkommt. Da schreibt Paulus, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ja, ich habe als Thema über diese Predigt gesetzt, schlicht und einfach das, was es ist, nämlich das Abendmahl des Herrn. Und das möchte ich in drei kurzen Abschnitten erläutern. Erstens, das Abendmahl des Herrn ist erstens ein Vorzeichen seines Kommens, zweitens ein Heilszeichen für begnadigte Sünder und drittens ein Abzeichen für Kinder Gottes. Ja, was wir hier lesen und hören in diesem Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief sind elementare Abendmahlsworte, ist elementare Abendmahlsüberlieferung. So war das damals am Gründonnerstag, schreibt Paulus den Korinthern. Denkt dran, so hat Jesus das gemacht. So hat's wirklich angefangen, das Feiern des Abendmahls. Und jetzt will ich euch nochmal daran erinnern, was ich vom Herrn empfangen habe und was ihr schon so oft gehört habt, dass es euch eigentlich aus den Ohren rauskommen müsste. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und so weiter. So wie die Korinther damals, will er auch uns an die elementarsten Stücke des Abendmahls, des Herrenmahls, das eben dem Herrn gehört, wie er es nennt, erinnern. Denn er ist der Tischherr, unser Herr ist der Tischherr. Wir sind seine Gäste. Es geht nicht um uns, sondern es geht um den Herrn. Er gibt und deutet die Gaben und wir empfangen sie von ihm. Und dieser Augenblick des Empfangens, vielleicht wirst du dich wundern, aber so ist es von Jesus gemeint, ist das ganze Evangelium. Dieser Augenblick des Empfangens der Gaben, Brot und Wein, im Glauben, dass hier Christus leibhaftig in Brot und Wein gegenwärtig ist, ist das ganze Evangelium. Ist spürbares, schmeckbares Evangelium für uns, für euch gegeben, für dich gegeben. Evangelium nicht nur für den Kopf, sondern auch für den Bauch und für das Herz, für den ganzen Menschen also. Das ist viel mehr als ein Zeichen. Das ist Wirklichkeit. So wirklich wie Brot und Wein wirklich auf der Zunge zu spüren sind, so sind sie in diesem Augenblick für uns Leib und Blut unseres Herrn, das er für uns gegeben und vergossen hat. Engere Gemeinschaft als die des Abendmahls mit Jesus gibt es nicht mehr. Enger geht's nicht. Er kommt mit Brot und Wein in uns hinein. Wir nehmen ihn auf, indem wir essen und trinken. Er wird ein Stück von uns. Wir werden ein Teil von ihm. Das Abendmahl ist innerste Gemeinschaft mit Jesus, hautnah, schmeckbar, fühlbar und damit erfahrbar. Begegnet er uns in den Elementen von Brot und Wein. Das hat er so gewollt, dass wir ihn schmecken und spüren. Und dass wir ihm sein Wort glauben, das gehört dazu. Dass wir ihm sein Wort glauben, dass er mit seinem Mahl an uns richtet. Nimm hin, das ist mein Leib. Das ist das Blut des neuen Bundes für euch vergossen. Gemeinschaft mit Jesus haben, ohne dass etwas zwischen ihm und uns noch stehen darf, das erleben wir im Abendmahl. Absolute Gemeinschaft mit Jesus. Jesus weiß, dass wir manchmal mehr brauchen als ein Wort. Er weiß, dass Worte nicht leicht den Weg vom Kopf ins Herz finden. Er weiß, wie vergesslich wir sind für sein Wort, wie anfällig wir sind für andere Worte. Darum gibt er ein Essen, damit wir es auf diese eindringliche Weise spüren. Ich bin bei euch alle Tage. Ich bin jetzt bei euch, heute, in diesem Augenblick. Ich bin mitten unter euch. Ich bin jetzt für euch da. Dazu will uns das Herrenmahl ein Vorzeichen sein. Damit sind wir am ersten Punkt. Ein Vorzeichen seines Kommens. Paulus beginnt und beendet seine Erinnerungen an die Einsetzung des Herrenmahls jeweils mit einer Zeitangabe. Am Anfang steht, in der Nacht, als er verraten wurde, und am Schluss steht, bis dass er kommt. Die Abendmahlsfeiern haben also einen Anfang und sie werden auch ein Ende nehmen. Sie finden nicht schon immer und nicht für immer statt. Sie haben ihre Zeit zwischen dem ersten Kommen von Jesus und seinem zweiten Kommen, wenn er in Herrlichkeit und Macht wiederkommt, wie er verheißen hat. Sie gehören in die Zeit, in der Jesus nicht mehr sichtbar unter uns ist. Sie gehören also jetzt in unsere Zeit. Das macht sie zu weit mehr als nur zu Erinnerungs- und Gedächtnisfeiern. Ja, jedes Mal sollen wir uns dabei an die Zeit erinnern, als Jesus verraten wurde und seinen Weg ans Kreuz ging. Das ist das wesentliche Ausgangsdatum und Schlüsselereignis, das durch kein anderes zu toppen und zu ersetzen ist. Aber auch letztlich nur, bis er kommt. In diesem Sinn ist das Abendmahl eine Zwischenmahlzeit. Noch nicht das große Festmahl am Ende aller Zeit, aber bereits vom Herrn dieses großen Festmahls als Wegzehrung und Vorgeschmack jetzt schon gegeben. Und freut euch drauf, in der Ewigkeit wird auch gegessen und getrunken. Auf einer Bergwanderung in den Alpen haben wir vor einigen Jahren erlebt, wie schwer ein Weg werden kann, wenn es nur stundenlang über felsige Klettersteige in die Höhe geht, wenn die Sonne immer heißer brennt und immer noch lange kein Ziel, kein Gipfel zu sehen ist. Hinter jeder Biegung ragen neue, endlose Felsentürme in die Höhe. Wir standen kurz vor der Entscheidung, aufzugeben, umzukehren. Unsere Kräfte schienen gänzlich erlahmt. Wir unternahmen noch einen letzten Versuch und kletterten auf einen nahen Felsvorsprung. Da endlich hinter der nächsten Biegung tauchte das Gipfelkreuz freilich hoch über unseren Köpfen auf. Und plötzlich ist wieder Kraft da. Plötzlich geht's auf einmal. Plötzlich ist Kraft, das Ziel zu erreichen, da. Auch wenn wir es jetzt wieder für kurze Zeit aus den Augen verlieren. Wir wissen, das Ziel ist nicht unerreichbar. Es liegt nicht weit vor uns. Das Ziel ist da. Wir alle sind noch unterwegs. Keiner von uns ist schon am Ziel. Manche aber sind schon mehr als erschöpft, sind am Rand ihrer Kraft, am Rand ihrer Hoffnung, am Rand ihres Glaubens, können nicht mehr weiter. Vielleicht bist du heute Abend einer von ihnen, völlig fertig und erschöpft von der Arbeit dieser Woche hierher, gegangen, dich hierher geschleppt. Vielleicht unsicher, ob du überhaupt hierher gehörst. Aber gerade dir, gerade und besonders dir, will das Abendmahl solch ein stärkendes Vorzeichen sein. Gerade dir, wenn du erschöpft bist, wenn du am Ende bist, wenn du nicht genau weißt, was heute Abend auf dich einwirkt oder was heute Abend hier geschehen wird. Gerade dir gilt, für dich gegeben, für dich gegeben. Dem müden und erschöpften Menschen, den Menschen, die von Gewissensängsten getrieben und von Zweifeln getrieben sind, denen gilt diese Einladung von Jesus. Sie brauchen es am allernötigsten. Sie brauchen die Erinnerung an den Herrn, der wirklich kommt und vor dem alle Herren und Mächte dieser Welt einmal abtreten müssen. Alle Herren dieser Welt, die jetzt noch meinen, sie seien die Herren. Diese Mächte des Todes und der Hölle müssen gehen, wenn unser Herr kommt. Und jetzt schon ist er da und lädt ein an seinen Tisch. Er macht dich seines Kommens gewiss durch dieses leibhaftige Vorzeichen. Aber das Herrenmahl will uns zweitens auch ein Heilszeichen sein, ein Heilszeichen für begnadigte Sünder. Unmittelbar nach unserem Textabschnitt hat Paulus jene Worte vom unwürdigen Essen und Trinken geschrieben, die manchen immer wieder mal auch davon abgehalten haben, am Abendmahl teilzunehmen. Vielleicht bin ich ja einer, der so unwürdig ist, dass er am Abendmahl nicht teilnehmen kann. An dieser Denkart oder Deutung ist aber nicht Paulus schuld, sondern die traurige Auslegungsgeschichte dieses Wortes. Wäre mit jener Unwürdigkeit, von der Paulus hier spricht, unsere Sünde und Fehlbarkeit gegenüber unseren Mitmenschen und vor Gott gemeint, dann hätte Jesus damals am ersten Gründonnerstag in Jerusalem allein am Tisch gesessen. Er hätte keinen gefunden, der mit ihm hätte Abendmahl feiern können. Es wäre keiner da gewesen. Dann wäre von Anfang an kein Platz gewesen für Menschen wie Petrus und Judas und Thomas und Jakobus und Johannes. Ja, noch zugespitzter, wenn die Unwürdigkeit so verstanden werden müsste, dann hätte Jesus gar nicht erst auf die Welt zu kommen brauchen. Dann hätte er auch nicht sein Leben hergeben müssen. Dann wären wir ja aus eigener Kraft zu rechtfertigen, wenn es uns denn möglich wäre. Nein, das Abendmahl ist immer die Gemeinschaft der Sünder, die an den Tisch des Herrn tritt. Judas ist dabei, der Jesus ans Messer geliefert hat. Petrus ist dabei, der ihn verleugnet hat. Thomas ist dabei, der nicht an die Auferstehung von Jesus glauben wollte, obwohl ihm Jesus gegenüberstand. Und Jakobus und Johannes sind dabei, die den Spitzenplatz neben Jesus haben wollten, vor allen anderen. Und alle haben ihn wenige Stunden darauf verlassen, sind weggelaufen. Am Tisch des Herrn sitzt jede Art von Sündern, damals wie heute. Heute sitzt vielleicht der oder die mit dem Ehebruch, der offen oder geheim das Leben belastet. Da sitzt vielleicht die oder der mit dem geizigen Herzen, bei dem sich fast immer nur alles um sich selber dreht. Da sitzt vielleicht die oder der mit dem losen Mundwerk, wir haben es ja vorhin gehört, Frauenfrühstück ist das Stichwort, der anderen das Leben schwer macht. Die oder der mit der heimlichen Sucht, die doch das Leben verdirbt. Die oder der mit seiner ungeklärten Beziehung zu Jesus, die an der praktischen Nachfolge hindert. Die oder der mit dem sehnsüchtigen Blick auf esoterische Heilungs- und Entspannungstechniken, weil er es vor Schmerzen nicht mehr aushält und sagt, ich brauche endlich Ruhe, mir ist egal, wer mir hilft. Aber Kräfte, die doch von Jesus wegziehen. Die oder der mit den Neidgefühlen, die die Gemeinschaft schwer belasten. Und wir können diese Reihe fortsetzen. Ich weiß nicht, wo du dich da irgendwo wiederfindest oder einordnen möchtest. Mit all denen aber, und das ist wichtig, mit all denen will Jesus Gemeinschaft haben. Wenn sie denn unter diesen Dingen von ganzem Herzen leiden, wenn sie sich Befreiung und Heilung davon durch seine Macht ersehnen. Jesus, wenn du kannst, wenn du willst, dann befreie mich, dann heil mich von diesen Dingen. Dann bist du hier richtig, dann bist du willkommen, dann bist du würdig, trotz all dieser Schuld. Es stockt uns den Atem. Es stockt uns den Atem, wenn wir daran denken, mit wem Jesus da Gemeinschaft hatte und seinen Finger in die Schüssel tauchte. Das Herrenmahl ist nicht ein Mahl der Vollkommenen. Es ist ein Mahl der Sünder, die sich nach Vergebung sehnen, nach Heil sehnen. Es ist Versammlung der Bedürftigen, die sich nach der Gemeinschaft mit Gott sehnen. Und denen will es ein Heilszeichen sein. Schau her, das habe ich für dich gelitten. Mein Leib habe ich für dich gegeben. Mein Blut habe ich für dich vergossen. Schau her, hier hast du es. Für dich. Du bist eingeladen zum Heil. Dir gilt es. Jetzt. Deine Bedürftigkeit macht dich zu einem würdigen Gast am Tisch des Herrn. Dein Wissen, dass du Hilfe brauchst, dass du dir nicht aus eigener Kraft helfen kannst, dass du in diesem Sumpf sitzt, aus dem du nicht selber rauskommst, ist Eintrittskarte und Festgewand. Festgewand zu diesem Fest des Lebens mit Jesus. Ich werde nicht müde zu betonen, nicht beim Abendmahl wird mir die Sünde vergeben. Die Sünde ist vergeben, an Jesus vergeben, an Jesus weitergegeben, auf seinen Rücken gelegt, in seinen Leib eingedrückt. Daran ist er verblutet, an meiner und deiner Sünde vor 2000 Jahren. Das alles am Kreuz von Golgatha. Nicht bei unserem heutigen Abendmahl ist das geschehen. Es ist vollbracht, ruft er nicht heute. Damals hat er es gerufen, am Kreuz. Es ist vollbracht. Damals hat er es für dich und mich vollbracht. Im Abendmahl geschieht das Gleiche wie bei der Verkündigung des Wortes Gottes sonst auch. Es wird uns in der Gestalt von Brot und Wein weitergeben, dass er für dich und mich gelitten hat. Und du darfst es im Glauben empfangen. Das ist das, was beim Abendmahl geschieht. Das, was er vor 2000 Jahren für dich vollbracht hat, darfst du jetzt im Glauben empfangen. Du bekommst die Vergebung am Kreuz vor 2000 Jahren. Du nimmst sie neu an beim Abendmahl, wenn du jetzt sein Gast bist. Deshalb ist das Abendmahl ohne die Entscheidung, von jetzt an ungeteilt mit Jesus leben zu wollen, schlicht und einfach wertlos. Du wirst sein Gast, indem du sagst, ja, was du mir zu bieten hast, das will ich von ganzem Herzen. Ich hab's nicht, ich kann nicht, aber ich will es von ganzem Herzen. Das macht dich würdig. Ich sage das jetzt ganz bewusst, so einseitig und ohne Wenn und Aber. Es gibt keine Vorbedingung zum Heil. Also gibt es auch keine Vorbedingung zum Empfang des Abendmahls, zum Zeichen des Heils. Unwürdig ist der, der selbstgerecht, überheblich und stolz allein auf sich selbst schaut und dadurch Gottes helfende Gabe missachtet, der sich eben nicht beschenken lassen will, sondern sich selber nimmt, was ihm gefällt und sich darin auch nicht verändern lassen will. Und schließlich und letztlich will uns das Abendmahl ein Abzeichen sein, ein Abzeichen für Kinder Gottes. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Teilnahme am Abendmahl ist Verkündigung. Wusstest du das? Teilnahme am Abendmahl ist Verkündigung. Verkündigst du den Tod des Herrn mit der Teilnahme am Abendmahl? Ein eigenartiger Gedanke. Aber so hat Paulus es aufgeschrieben. Ihr verkündigt damit den Tod des Herrn. Es geht hier freilich nicht darum, zu verkündigen, dass der Herr tot sei. Er ist ja nicht tot, er ist ja auferstanden und lebt in der Ewigkeit. Sondern es geht um die Verkündigung der Heilsbedeutung seines Todes. Um das öffentliche Zeugnis vom geschehenen Heil. Christen, die das Abendmahl feiern, sind ein Abzeichen ihres Herrn. Ein sichtbares und spürbares Erkennungszeichen in der Welt. Ein wohltuendes, ein rettendes, ein helfendes Zeichen, das andere anstecken soll. Mensch, da ist ja schon wieder einer mit diesem Abzeichen. Kinder Gottes sind Menschen, die weitergeben, was sie selbst empfangen haben. Das gilt gerade für uns hier in Obertshausen. Weißt du, wie viele tausend Menschen verloren gehen, weil sie Jesus nicht im Herzen haben, weil sie Jesus nicht kennen und nicht wissen, was er für sie getan hat? Du darfst und sollst Zeuge sein und die Kraft und Hilfe, das Heil, das dir beim Abendmahl widerfahren ist, weitergeben an solche, die es jetzt dringend brauchen, die sich nach Kraft und Hilfe und Heil sehnen. Auch für sie hat sich Christus hingegeben, um auch sie zu retten. Auch für sie ist er gestorben. Auch ihnen hat er die Schuld vergeben, sie wissen es nur noch nicht. Das setzt freilich voraus, dass du dich durch die Gemeinschaft mit unserem Herrn auch verändern lässt. Dass du bereit bist zu sagen, Jesus, du, heute Abend bei diesem Abendmahl, da möchte ich wirklich noch mal ganz deutlich darauf hören, was du mir zeigen willst, wie ich jetzt weiterleben soll, wie es jetzt weitergeht. Kurskorrektur ist das Stichwort. Dass du ihn durch seine Gaben auch ganz konkret in dein Leben hineinwirken lässt. Ihm Raum gibst, auch deinen Alltag neu zu gestalten. Vielleicht auch zu verändern, dass man es dir auch wirklich anmerkt, abspürt, dass er mit dir neue Wege geht. Und deshalb bin ich froh, dass Paulus das gerade den Korinthern damals geschrieben hat. Gerade dieser komischen Gemeinde, in deren Abendmahlsfeiern es so ungewöhnlich zuging. Anscheinend ist selbst für die noch nicht alles zu spät. Anscheinend können selbst die sich noch korrigieren lassen, die da besoffen in den Abendmahlsbänken hängen oder was weiß ich, wo die gesessen haben. Jesus Christus, unser Herr, will uns neu beschenken, uns aufs Neue vergeben und beauftragen. Heute Abend kannst du seinen Auftrag entgegennehmen und darfst gleich anfangen. Darfst gleich anfangen mit dem, was Gott dir zeigt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.